dann die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen und so nach dem Gesetz des Herrn zu handeln, indem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll als heilig für den Herrn gelten. Außerdem brachten sie das Reinigungsopfer dar, für das das Gesetz des Herrn ein Turteltaubenpaar oder zwei junge Tauben vorschrieb. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm, und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten und mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach 7-jähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott, und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Als Josef und Maria alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn verlangte, kehrten sie nach Galiläa in ihre Heimatstadt Nazareth zurück. Jesus wuchs heran, er war ein kräftiges Kind, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade ruhte auf ihm.
Sind. Okay, gut, jetzt hört er mich. Und von dort ist praktisch das ganze Frühwarnsystem der USA organisiert. Seit dem Ende des Kalten Kriegs ist dort natürlich erfreulich entspannt in diesem Bunker. Bis auf einmal im Jahr, da steht ganz NORAD Kopf. Da gibt es nämlich die Aktion jedes Jahr zu Weihnachten, NORAD Tracks Santa. Und statt Interkontinentalraketen und Flugzeugen wird dann der amerikanische Luftraum überwacht und NORAD gibt ständig übers Fernsehen und alles aktuelle Informationen darüber, wo sich der Weihnachtsmann mit seinem fliegenden Rentierschlitten denn gerade befinde. Also so war es dann auch gestern Abend, da konnte man dann live im Fernsehen Admiral James Winfield, das ist der Oberkommandierende von NORAD, sehen, der anhand einer Karte, wie sonst beim Wetterbericht, zeigt, also jetzt ist Santa gerade da und dort. Zurück geht das Ganze auf eigentlich eine missglückte Werbeaktion von einem Supermarkt irgendwo in Colorado im Jahr 1955. Die hatten nämlich sich ausgedacht, zu Weihnachten richten wir eine Telefonnummer ein, wo Kinder beim Weihnachtsmann anrufen können und ihm sagen können, was sie sich da wünschen. Und so haben sie groß Werbung gemacht in jeder Zeitung, nur gab es bei der Telefonnummer leider einen Zahlendreher. Und statt bei dem Kaufhaus haben die ganzen Kinder bei einer eigentlich streng geheimen Nummer im NORAD-Hauptquartier angerufen. Seither überwacht also NORAD auch den Weihnachtsmann. Entgegen allen Berichten von Admiral James A. Winfield gestern Abend im Fernsehen, also ihr könnt auf YouTube gerne einschauen, wie Santa über London fliegt und alles, das hat NORAD alles genau aufgezeichnet, behaupten sie, entgegen aller Behauptungen konnte aber niemand den Weihnachtsmann dabei erwischen, wie er bei ihm daheim in den Kamin einstieg und dann die Geschenke in die bereitgestellten Socken oder was auch immer verteilt hat. Tatsache ist, er lässt immer noch auf sich warten, der Weihnachtsmann. Oder war er bei euch zu Hause? Habt ihr ihn gesehen? Ja, bei uns kommt er sowieso nicht mehr. Das ist ganz klar. Ich finde, der Kerl ist einfach nicht verlässlich. Jahr um Jahr warten so viele Kinder auf ihn. Mit großer Spannung. Selbst NORAD ist im Fernsehen mit dabei. Und dann kommt er einfach nicht. Ich meine, am Schluss liegen immer irgendwelche Geschenke da. Gut, dass es noch Eltern gibt, die da nachhelfen, wenn der Weihnachtsmann nicht kommt. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob wir dem Mann noch länger Vertrauen schenken sollen. Und ich dachte, wir testen heute mal. Wir testen, wie verlässlich, wie belastbar dieser Mann wirklich ist. Ja, vielleicht können wir das ganz praktisch machen. Ich habe mir extra eine Unterlage besorgt für heute. Ja? Was meint ihr denn? Kann man sich auf den verlassen? Ich meine, wenn es dann richtig Druck gibt so an Weihnachten, hält der dem Stand? Wir probieren das mal aus. Was meint er? Ja? Ich befürchte, wir müssen uns jemand Verlässlicheres suchen. Wer sich trotz meiner relativ sauberen Schuhe noch traut, darf gerne ein Stück nehmen. Worauf kann man sich verlassen? Und damit sind wir mitten in der Geschichte von heute. Wir sind im Tempel in Jerusalem, 40 Tage nach der Geburt Jesu, wo Jesus dann, wie es das Gesetz vorschreibt, dann geweiht wird im Tempel. Simeon und Hanna, zwei Senioren, begegnen uns da. Wir sind in einem Teil der Weihnachtsgeschichte, der gerne so ein bisschen untergeht. Wenn ich ganz still stehe, geht's vielleicht. Okay. Das ist ein Teil der Weihnachtsgeschichte, der gerne ein bisschen untergeht. Man liest am Heiligabend von den Hirten und von der Krippe und von den Engeln. Man liest dann vielleicht ein bisschen später, so Anfang Januar, von den Weisen, die kommen und alles. Aber so dieses Zwischenstück von Simeon und Hanna, das ist irgendwie, vielleicht ist uns einfach auch nicht spannend genug. Aber es ist doch wert, dass wir heute reinschauen. Und wer mich beeindruckt ganz besonders in dieser Geschichte, das ist der Simeon. Dieser alte Mann, der schon so lange auf Gott gewartet hat. Man weiß nicht genau, wann der Heilige Geist ihm gesagt hat, dass er Gott sehen will. Aber dass er den Messias sehen wird. Aber wir finden diesen Mann, der Jahr für Jahr, Tag für Tag immer in Gottes Tempel wiederkommt, auf eine Zusage hin, die er mal bekommen hat. Jeden Tag das gleiche Ritual. Jeden Tag morgens aufstehen, jetzt die Hoffnung, vielleicht erfüllt sich Gottes Verheißung heute. Jeden Abend heimgehen, vielleicht auch ein bisschen enttäuscht. Wieder nichts. Ich bin mir sicher, die ersten Tage, da war das alles noch erklärbar. Vielleicht war es die ersten Monate alles noch hinnehmbar, um zu sagen, ja gut, also ich meine, manches Gute dauert eben ein bisschen länger. Unser Gott hat ja so eine Sache mit Zeitangaben. Ne? Vor 2000 Jahren fast hat Jesus gesagt, siehe, ich komme bald. Ja, und das ist kein Problem für einen Gott, bei dem 1000 Jahre wie ein Tag sind. Aber unsere Geduld ist halt meistens ein bisschen kürzer als Gottes Maßangaben. Ja, so ist es leider. Ne? Und ich weiß nicht, wie es dem Simeon ging, aber ich versuche mich einfach in den Reihen zu versetzen und versuche mir vorzustellen, das wäre ich gewesen. Und da weiß ich, irgendwann hätte ich ein Problem bekommen.
Da hätte ich doch mal angefangen nachzufragen und nachzufragen. Vielleicht habe ich Gott einfach falsch verstanden. Vielleicht hat er das gar nicht so formuliert. Vielleicht spielt mir meine Erinnerung einen Streich. Gott, kannst du mir das nochmal genauer erklären, wie das jetzt war mit dem Messias? Vielleicht hätte ich mir auch irgendwann einfach gesagt, ich habe mir das alles nur komplett eingebildet. Wie komme ich eigentlich auch drauf, dass ich, ausgerechnet ich, dass ich den Messias sehen wird? Sicher, der wird irgendwann kommen. Aber warum gerade zu mir? Was ist an mir so Besonderes, dass ich den sehen soll? Vielleicht hätte ich sogar irgendwann ganz Gott und sein Handeln in Frage gestellt. Was lange währt. Das wird in Frage gestellt. Das wird schmerzhaft vermisst. Was lange währt. Und das wird dann endlich wahr. Beim Simeon. In sein hohes Alter hinein, kurz vor dem Sterbebett, kommt Gott und erfüllt endlich seine Verheißung. Ich weiß nicht, ob der Simeon noch ernsthaft damit gerechnet hat. Aber jetzt kommt Gott und spricht durch ihn und sagt, geh heute in den Tempel. Heute kommt er, der Messias. Was lange währt, wird endlich wahr. Auf Gott kann ich mich verlassen. Auch dann, wenn es lange dauert. Das sollte jetzt eigentlich dastehen. Jetzt. Selbst wenn es lange dauert. Simeon darf jetzt sehen, was er geglaubt hat. Simeon wird heute aus dem Tempel heimgehen und es wird nimmer der müde Alltagstrotz sein. Simeon wird heute heimgehen und er wird nicht sagen, noch ein Tag. Warum mache ich mir eigentlich noch Hoffnung? Simeon wird heute begeistert heimbrennen aus dem Tempel. Wird seiner Frau, falls sie noch lebt, erzählen, dass der Herr... Steht das drin? Das war jetzt gerade ein spontaner Satz. Das muss ich sagen, gucken, dass ich hier nicht selbst irgendwas sage. Ne? Und dann steht da drin, dass seine Frau schon gestorben ist oder so. Nee, das stand bei der Hannah drin, gell? Dass ihr Mann schon gestorben ist. So, ist immer gut, wenn man nochmal nachschaut. Ja? Simeon wird heute heimgehen und falls seine Frau noch da ist, er begeistert erzählen, ich habe ihn gesehen. Der wird sie wahrscheinlich aus dem Haus zerren und sagen, komm mit mir in den Tempel, solange er noch da ist. Damit ist er verpasst. Gott hat jetzt seinen Sohn gesandt. Gott hat jetzt den Messias geschickt. Was lange währt, wird endlich wahr. Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben. Was lange währt, wird endlich wahr. Gott erfüllt seine Verheißungen für die Menschen. Das ist gut zu wissen, denn das haben schon manche in Frage gestellt. Sicher auch um den Simeon rum. Ich meine, da ging es ja gar nicht nur um seine persönliche Zusage, sondern es ist immerhin jetzt schon etliche Jahrhunderte, dass Gott seinem Volk immer wieder sagt, ich sende den Retter. Er wird kommen. Die Sünde wird ein Ende haben. Das Leid und das Böse, das wird besiegt werden. Ich sende die Rettung. Und was kommt? Nix. Naja, nicht ganz nix. Es kommen immer neue Propheten. Die verkünden es noch mehr. Die Pharisäer setzen noch einen drauf und die sagen, liebe Leute, ihr seid schuld, dass der noch nicht kommt. Ihr lebt viel zu stark in Sünde. Ihr müsst das Gesetz einhalten. Dann wird sich alles ändern und laden jedem noch so ein Päckchen Schuld zusätzlich auf und sagen, wenn ihr nur besser wärt, dann würde endlich was passieren. Und sicher hat so mancher schon längst den Glauben verloren. Kann das überhaupt noch sein? Steht Gott zu seinem Wort? Kann ich mich auf ihn verlassen? Und in der Weihnachtsgeschichte leuchtet das Licht Gottes triumphierend in die Dunkelheit dieser Fragen hinein. Und Gott sagt, ja, ich stehe zu meinem Wort. Auf mich kann man sich verlassen. Immer, auch wenn es lange dauert. Mittendrin in der Weihnachtsgeschichte. Und vielleicht auch mittendrin in meinem Alltag. Ich bin mir ganz sicher, dass es hier im Raum einige Menschen gibt, die seit langer Zeit Dinge mit sich rumtragen, die sie immer wieder zu Gott bringen. Und wo du immer wieder am Warten und am Fragen bist. Wo Gott dir vielleicht eine Zusage gegeben hat. Wo Gott vielleicht schon geredet hat, aber was lange währt, ist immer noch nicht wahr geworden. Und vielleicht stellst du dir manchmal so eine Frage. Vielleicht denkst du, hat Gott mich vergessen? Denkt der überhaupt noch an mich? Habe ich mich damals verhört? Vielleicht bin ich Gott einfach gar nicht wichtig genug. Es gibt so viele Menschen, vielleicht hat er was Besseres zu tun. Vielleicht müsste ich mehr glauben. Vielleicht liegt es an mir. Vielleicht habe ich irgendeine Schuld im Leben, die ich noch nicht bereut habe. Warum tut Gott nichts? Oder vielleicht, und das ist das Extreme, in dem Menschen dann immer wieder landen in ihren Fragen. Verständlich eigentlich, aber so traurig. Vielleicht gibt es Gott gar nicht. Wenn der doch nichts tut. Wenn er doch nicht handelt, vielleicht ist er einfach gar nicht da. Und auch, dann gilt auch dir die Zusage heute aus der Weihnachtsgeschichte. Was lange währt, kann immer noch wahr werden. Auf Gott kann ich mich verlassen, selbst wenn es lange dauert. Und das würde ich gern mitnehmen aus der Weihnachtsgeschichte als persönliche Zusage. Gott hat mich nicht vergessen. So wie es auch damals schien, dass er die Welt vielleicht abgeschrieben hat, vergessen. Vielleicht längst was Besseres woanders angefangen. Und Gott immer wieder neu zeigt, nein, ich vergesse die Menschen nicht. So gilt es auch uns heute immer noch. Gott hat mich nicht vergessen. Auf Gott kann ich mich verlassen, auch wenn es lange dauert. Und dann steht jetzt Simeon im Tempel und hält dieses kleine Kind im Arm. Die Erfüllung seines Lebenstraums. Die Erfüllung all der Verheißungen Gottes. Und in dem Moment, als Simeon dieses Kind in den Armen hält, da öffnet ihm der Heilige Geist die Augen, reinzuschauen in viel, viel mehr als das, was vor Augen liegt. Er zeigt ihm, was Gott tun wird mit diesem Kind. Und Simeon ist begeistert. Simeon freut sich über das, was passieren wird. Aber auf der anderen Seite kommen da vielleicht auch so manche Fragen auf. Ich bin mir sicher, dass Simeon sich das seit Jahren ausgemalt hat, wie das sein wird. Mein Gott hat ja zu ihm geredet. Wie wird es sein, wenn der Messias kommt im Tempel? Ich bin mir sicher, dass der Simeon schon geplant hat, was er da machen wird. Dass er sich vorgestellt hat, mit welchen Worten er den Messias begrüßen wird. Dass er sich überlegt hat, wie er ihm am besten die Ehre bringen kann, wie er sich niederwerfen kann vor ihm. Vielleicht hat er sich überlegt, wo der herkommt. Im Tempel gibt es viele verschiedene Eingänge und alles, wo man sich am besten platzieren muss, um den zu sehen. Vielleicht hat er da schon seinen Stammplatz. Ich bin mir sicher, dass im Kopf von dem Simeon, dass es da ganz genaue Bilder gibt zu dem Thema, wie das mal wunderbar sein wird, wenn Gott endlich seine Zusage erfüllt. Und dann kommen Josef und Maria und mit ihnen kommt dieses Kind, dieses kleine Kind. Eine Sache bin ich mir sicher, auch wenn ich die Bilder im Kopf von Simeon nicht kenne. So hat er sich das, glaube ich, nicht vorgestellt. Genauso wie die Hirten natürlich gerechnet hätten im Stall von Bethlehem. Genauso wie Josef und Maria nie geglaubt hätten, dass Gott Menschen wie sie gebraucht. Ich glaube nicht, dass das Bild vom Simeon so aussah. Dieses Kind, Gottes Sohn? Und das bringt uns mit hinein, was so oft passiert, wenn wir Gott beobachten beim Handeln, in diese Feststellung, dass Gott uns immer wieder neu überrascht mit dem, dass er oft so anders handelt als die festen Bilder, die wir von ihm haben. Wir wissen oft so genau, mit was zu rechnen ist, was wir erwarten wollen, und dann kommt Gott und macht alles anders. Im Rückblick dann meistens viel, viel besser, als ich es mir vorgestellt habe. Aber zuerst mal einfach erstaunlich anders. Und ich stehe da und ich kratze mich im Kopf und ich frage mich, was soll das jetzt? Herr, hast du dich da nicht geirrt? Ich meine, Simeon muss sich das gefragt haben. Herr, du hast mir gesagt, heute kommt der Messias. Ich habe jetzt irgendwie so den Eindruck, das soll dieses Kind sein, aber ich muss mich da wohl geirrt haben. Oder du hast dich geirrt. Ich meine, sicher kommt gleich der Messias jetzt da vorne um die Ecke und dann stellt sich raus, das hier war doch nur halt ein Kind, das heute mit seinen Eltern in den Tempel kommt. Herr, Moment, bist du dir sicher? Ist es wirklich dein Reden? Ist es wirklich dein Handeln? Bist du dir sicher, dass dein großer Plan, dass alle Versprechungen, die du gebracht hast, wirklich in diesem Kind erfüllt werden können? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, Herr. Aber Simeon darf in die Zukunft schauen. Simeon wird durch den Heiligen Geist die Augen geöffnet und Simeon darf begreifen, auf Gott kann ich mich verlassen, selbst wenn ich sein Handeln nicht verstehe. Und wie oft kommt es vor? Und plötzlich stehe ich da und begreife wieder neu, dass es ja eigentlich auch völlig anmaßend von mir wäre, zu glauben, dass Gottes Handeln immer sich in einem Rahmen abspielen muss, der für mich verständlich ist. Mein kleines Hirn kann Gottes großes Handeln gar nicht fassen. Und das ist gut so, dass Gott nicht an den Grenzen meines Verstandes, an die Grenzen meines Verstandes gebunden ist. Auf Gott kann ich mich verlassen, selbst wenn ich sein Handeln gar nicht verstehe. Damit sind wir mitten in der Weihnachtsgeschichte, wo wir schon so oft festgestellt haben, wie unbegreiflich das ist, was Gott da eigentlich tut. Aber damit sind wir auch wieder mitten in deinem und meinem Leben. Wie viele Dinge gibt es da, wo du vielleicht schon lange drauf wartest? Und wo Gott vielleicht schon irgendwas angefangen hat zu tun, aber eben nicht das, mit dem du gerechnet hättest. Eben nicht so, wie du es erwartet hättest, wie du es dir ausgemalt hast, wie du es dir vorgestellt hast. Vielleicht, wie du es Gott auch ein Stück weit vorschreiben wolltest. Und du schaust es an und merkst, Gott ist ja schon irgendwie dabei. Aber Herr, ich verstehe nicht, was du hier tust. Dann lass dich heute Morgen neu mit hineinnehmen und begreif, auf Gott kannst du dich verlassen, auch wenn du sein Handeln nicht verstehst. In Jesus Christus gilt dir seit Weihnachten, seit er kam auf diese Welt, wieder neu diese Zusage, Gottes Heil ist für mich da, auch wenn es oft anders kommt, als ich es erwarte. Gott ist für mich da, das ist doch die Botschaft von Weihnachten. Er kommt hinein in unsere Welt, in deine Situation, er ist dabei und er ist am Werk. Nur vielleicht ganz anders. Und vielleicht brauchen wir manchmal wieder Simeon neu, den Heiligen Geist, der uns dann die Augen öffnet. Der uns plötzlich zeigt, Mann, Gott tut schon so viel mehr, als ich es gesehen habe. Der uns plötzlich hilft, eine neue Perspektive zu gewinnen auf das. Und wenn du da stehst und sagst, Herr, ich verstehe das absolut nicht, wie was du tust hier bei mir. Und ich kann das nicht sehen, wie da was Gutes draus werden soll. Dann bitte ihn heute Morgen ein, neu. Dann lade ihn ein, sag, Heiliger Geist, komm und öffne mir die Augen. Und lass mich sehen und lass mich staunen über das, was Gott in meinem Leben, in meiner Situation tut. Trotz allem weiß ich immer noch nicht, ob wenn ich Simeon wäre, ob mich die Erklärung des Heiligen Geistes dann wirklich zufriedengestellt hätte. Ich meine, das sind ja harte Brocken, was da kommen. Dieser Simeon, der sieht in das Werk hinein, das Gott tun wird mit diesem Kind. Er redet von dem rettenden Werk, von dem Licht, das zu allen Völkern kommt und von Israel, das zu Ehren gebracht wird. So, dass selbst Josef und Maria, die ja inzwischen schon einiges mitgemacht haben, dass die sich wundern. Und dann segnet Simeon sie und sagt, dieses Kind ist von Gott bestimmt, viele in Israel zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das sich viele auflehnen werden. So sollen ihre innersten Gedanken an den Tag kommen. Du aber, sagt er zu Maria, wirst um dieses Kind viele Schmerzen leiden müssen. Wie ein scharfes Schwert werden sie dir ins Herz schneiden. Und du merkst, dass der Heilige Geist Simeon nicht nur die Schokoladenseiten des Handelns Jesus gezeigt hat, sondern dass er mehr gesehen hat. Da klingt schon das Leiden Jesu am Kreuz an. Da klingt schon der Schrei raus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da klingen schon die Tränen an der Mutter, die unterm Kreuz geweint werden. Auch das hat Gott dem Simeon nicht verschwiegen. Und eigentlich ist es keine Botschaft, die den alten Mann erstmal zur Ruhe kommen lassen kann. Eigentlich ist es jetzt nicht der große Trost, den ich jetzt erwartet hätte, sondern die große Freudenbotschaft. Simeon, jetzt wird alles perfekt. Im Gegenteil, so manches an dem, was Gott dem Simeon hier zeigt, ist eigentlich wie dazu geschaffen, ihn erst recht unruhig werden zu lassen. Ob das mal gut geht? Und trotzdem kann Simeon am Ende dastehen und sagen, Herr, nun kann dein Knecht in Frieden sterben. Und man sollte diesen Satz nicht unterschätzen. Das ist nur eine fromme Einleitung zum Gebet. Der Friede, der hier drin steckt, ist der Shalom. Ist eines der wichtigsten Wörter des Hebräischen überhaupt, wenn es darum geht, einen Zustand des absoluten Friedens in allen Bereichen des Lebens darzustellen, wo es nichts mehr gibt, was mangelt. Das ist das Wort, das die Bibel dann gebraucht, um die Ewigkeit zu beschreiben. Das ist das, was Jesus gekommen ist, um Menschen zu schaffen mit ihm. Und Simeon sagt jetzt, trotz all dieser beunruhigenden Worte, jetzt habe ich den Shalom gefunden. Ich fand das ganz interessant. Ich hole ja ab und zu mal Anselin in der Schule ab und da trifft man so manche Eltern und die wissen auch die meisten davon, dass ich Pastor bin. Und da gab es eine Mutter, die fand es diese Woche ganz lustig, mich dann auf einmal mit Schalömsche zu begrüßen. Da haben wir dann gemeinsam drüber gelacht. Ich weiß auch nicht, wie sie da drauf kam. Aber jedenfalls fand sie das ungeheuer witzig und hat mich am nächsten Tag wieder mit Schalömsche begrüßt. Und als ich dann nochmal kam, dann sagt sie nur ganz normal, guten Morgen. Und dann habe ich so gesagt, ja was, heute kein Schalömsche oder was? Und dann hat sie mir erzählt, dass sie kurz vorher dem Schuldirektor über den Weg gelaufen ist und den auch ganz fröhlich mit Schalömsche begrüßt hat. Ja? Die Sache ist die, dass der Schuldirektor dieser Grundschule im Mittleren Osten aufgewachsen ist und einen Hintergrund der damaligen Zeit hat und es absolut nicht witzig finden konnte. Und er hat ihr dann einen ganzen Vortrag darüber gehalten, was Shalom eigentlich ist. Und dass es nichts ist, was man irgendwie zu Shalomsche verkürzt oder sonst was. Sondern dass Shalom so was Geniales, Umfassendes, Tiefgreifendes ist, dass man darüber keine Witze macht. Das war ihm ganz wichtig. Da konnte er nicht drüber lachen. Ihr müsst ja verstehen, dass das die Kultur der damaligen Zeit prägt. Dass wenn der Simeon sagt, jetzt kann ich in Frieden sterben, dass das nicht bloß eine Floskel ist. Sondern der sagt, jetzt habe ich absolute Ruhe gefunden. Warum? Ich habe gemerkt, auf Gott kann ich mich verlassen, selbst wenn ich selbst keine Ruhe finde. Bei Gott gibt es den Frieden. Ich lege alles in seine Hand. Ich verstehe das auch nicht. Dieses Bild des Leidens des Messias, das erschreckt mich. Ich weiß noch gar nicht, was ich daraus machen soll. Ich stehe hier vor Gottes Handeln und irgendwie wühlt mich das erst noch recht auf. Aber ich weiß, ich kann nichts anderes tun, ich muss nichts anderes tun, als das alles in Gottes Hand zu legen. Und damit sind wir wieder mitten in der Weihnachtsgeschichte. Schaut, es ist doch das, was Gott tut. Mitten in die turbulente Welt rein, in eine turbulente Geschichte rein. Wenn ihr seht, was da drumherum los ist, mit hier Völkerbewegungen, mit Steuerzählungen und allem, das ist eine Riesenaufregung. Mit dieser Frau, die schwanger wird und der Vater ist nicht bekannt und all dem. Und dann kommt diese Geschichte mit Engeln und Heiligen Geist und allem. Bis hin zu später dann dem Moment, wo dann nicht bloß völlig seltsame Gäste aus dem Osten erscheinen, sondern gleich drauf auch noch König Herodes die Verfolgung beginnt. Mitten in diese turbulente Geschichte hinein schickt Gott seinen Sohn und die Engel sagen, Friede auf Erden. Das ist Gott. Der kann das. Mitten hinein in diese menschliche Unruhe kann er seinen Shalom, seinen Frieden schenken. Ich selber kann das nicht. Ich kann das nicht produzieren. Mich nimmt das mit. Mir schlägt das ganz wörtlich auf den Magen. Mich treibt es um. Vielleicht kennst du das. Vielleicht gibt es so diese Dinge, wo dich da nachts nicht schlafen lassen, wo dich zum Zittern bringen, wo du keine Ruhe mehr findest, wo du ständig dran denken musst, wo du fragst, wie soll das nur ausgehen? In solche Situationen hinein kann Gott seinen Shalom schenken. Er kann es tun, weil er Jesus Christus dafür auf die Welt gesandt hat, um dir und mir diesen Frieden zu bringen. Auf Gott kann ich mich verlassen. Selbst wenn ich selbst keine Ruhe finde, dann finde ich Frieden mit Gott. Frieden bei ihm. Und wenn du heute hierher kommst und du hast was dich selber so aufwühlt, wo du nicht weißt, wie du damit fertig werden sollst, dann komm und bitte ihn neu um diesen Frieden. Er gibt ihn dir gerne. Mitten hinein in die dunkle Welt, mitten hinein in die Weihnachtsgeschichte, mitten hinein in dein Leben schickt Gott seinen Sohn Jesus Christus. Und was er dir damit sagen möchte ist, ich habe dich nicht vergessen. Du kannst dich auf mich verlassen. Was lange währt, wird endlich wahr, weil Gott zu seinen Versprechen steht. Wir beten, Herr Jesus Christus, wie gut zu sehen, dass du die Welt nicht vergessen hast, dass du uns nicht vergessen hast. Wir sehen und staunen und begreifen neu an Weihnachten. Du kommst, um wahrzumachen, worauf wir so lange gewartet haben. Und wir nehmen dieses Versprechen mit hinein in die Dinge, die uns bewegen in dieser Zeit. Auch in Dinge, die wir dir zum Teil schon so lange hinlegen. In Dinge, die uns vor Fragen stellen, die uns manchmal sogar an deiner Größe und Allmacht zweifeln lassen. Nehmen wir es neu mit hinein, diese Gewissheit. Du hast uns nicht vergessen. Wir können uns auf dich verlassen. Du stehst zu deinem Wort, zu deinen Verheißungen, zu jeder einzelnen davon. Und jeder von uns ist dir so viel wert, dass du für uns auf diese Welt gekommen bist und ist dir heute noch so viel wert, dass unser Leben dich interessiert und am Herz liegt. Herr, und ich bitte dich deswegen, ganz besonders heute Morgen, für jeden hier im Raum, den Dinge beschäftigen, auch schon seit langer Zeit, die ihm keine Ruhe lassen, wo Fragen da sind, wo Nöte da sind, wo es Antwort braucht von dir. Ich bitte dich zuallererst einfach um deinen Frieden. um deinen Frieden, der aus der Gewissheit kommt, du bist immer noch dabei. Du bist immer noch da. Ich bitte dich um deinen Heiligen Geist, der kommt und die Augen öffnet. Dafür all das, was du bereits dabei bist zu tun. Vielleicht oft auf Art und Weisen und an Orten, wo wir das gar nicht sehen und gar nicht erwarten. Herr, öffne du uns die Augen und lass uns staunen über das, was du tust. Und dann, Herr Jesus Christus, bitte ich dich aber auch darum, dass Dinge, die schon so lange einfach am Warten sind, dass die zu einem Ende finden, das dich preist und ehrt. Du kennst, du siehst unsere Fragen, du kennst unsere Situationen. Und ich bitte dich, dass du mit deiner starken Hand jede Situation zu dem lang erwarteten Ende bringst, das du versprochen hast. Wir danken dir dafür, Herr Jesus. Amen.